Einstufung ist ja ein behördeninterner Vorgang, der wurde nicht rückgängig gemacht. Das Einzige, wozu sie sich verpflichtet haben, ist sagen, oh, dann reden wir halt nicht mehr drüber.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich.
AfD gesichert, rechtsextremistisch. Ja, nein, doch. Oh. Leute, vorweg ein Disclaimer. Es kann sein, dass heute alles ein bisschen merkwürdig klingt. Das liegt daran, dass ich nicht in Berlin im Studio bin, sondern ich bin unterwegs auf einer Dienstreise und sitze jetzt in der Pfalz, in Landau, in meinem Hotel und habe mir Chan Yo-Yun dazu geholt, weil die Dinge überschlagen sich, die Ereignisse überschlagen sich und es gibt einiges, was wir heute einordnen müssen, Chan Yo.
Okay, steigen wir durch. Du meinst bestimmt die aktuelle Nachricht von der Stillhaltezusage, wo jetzt alle Leute ganz aufgeregt sind wahrscheinlich.
Ja, ich saß eben in einer Konferenz und wurde überschüttet mit Nachrichten. Oh nein, oh nein. Dann habe ich geguckt, was ist los? Redaktionsnetzwerk Deutschland hat die Nachricht verbreitet. Bundesverfassungsschutz hat gesagt, er werde die AfD vorübergehend nicht mehr als gesichert rechtsextrem eingestuft bezeichnen. Große Panik überall in den sozialen Netzwerken. Ich war tiefenentspannt, ehrlich gesagt, weil ich mir gedacht habe, ja, aber erstens war das erwartbar und zweitens kennen wir das doch.
Ja, genau so ist es. Stillhaltezusage ist im Grunde genommen die typische Antwort auf einen Eilantrag und zwar unabhängig davon, ob der Antrag begründet ist oder nicht. Eine Stillhaltezusage machen vor allem Bundesbehörden gerne oder es wird von ihnen erwartet. Man nimmt es ihnen sehr übel, wenn sie es nicht machen. Aber es ist immer eine solche Sensation. Ich habe selbst ja mal einen Prozess geführt gegen Twitter und da hatte das Justizministerium eine Stillhaltezusage abgegeben und daraus hatte ich dann in der Litigation PR auch gemacht, guck mal, Twitter hat einen Deal mit der Bundesregierung gemacht, um das NetzDigi auszusetzen. Das führt ja dann auch zu solchen Aufregungen. Dabei ist es normal, aber wir müssen es, glaube ich, besser einordnen. Es muss ja nicht sein. Ich hatte gestern ein Video gemacht und auf Twitter oder auf anderen Medien gesagt, ich bin mal gespannt, ob sie diesmal vielleicht doch keine Stillhaltezusage abgeben und es darauf ankommen lassen, dass das Gericht dann einen sogenannten Hängebeschluss macht. Und jetzt könnte man Dobrindt das Ei legen, sagen, gleich als erste Amtshandlung Kotau vor der AfD. Eigentlich wäre es aber nicht fair. Ihr könnt es euch aussuchen. Man kann sozusagen hier Propaganda machen und sagen, ein Skandal. Oder man kann sagen, wie es ist, ganz normal. Aber es gibt andere Sachen an der Geschichte, die diesmal tatsächlich interessant sind. Aber ich habe den Eindruck, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat aus dem letzten Mal gelernt.
Ja. Yeah.
Weil sie nämlich diesmal die Reihenfolge mit den durchgestochenen Gutachtensinformationen anders gemacht haben. Letztes Mal, 2021, war es nämlich noch so, dass sie erst eingestuft haben, klammheimlich, dann Eilantrag, dann Stillhalteerklärung und so weiter. Und danach sind dann immer Teile aus dem Gutachten rausgeleakt und bekannt geworden. Und das führte dann dazu, dass das Gericht hat, so nicht, ihr könnt nicht Stillhaltezusage machen und dann die Sachen rausleaken lassen. Klammer auf, das hättet ihr lieber vorher machen sollen, das haben sie so nicht gesagt. Und dann wurde ein Hängebeschluss erlassen. Dann kam eben die gerichtliche Entscheidung ein wenig verärgert. Ey, so geht das nicht. Ihr habt euch nicht an eure Stillhaltezusage gehalten, wenn ihr danach das Gutachten rauslasst. So, diesmal ist das Gutachten vorher rausgegangen und dann die Stillhalteerklärung rausgegangen.
Exakt, wobei die Frage ist, man weiß ja nicht, woher es gekommen ist. Also wir wissen, es sind Auszüge bei Frag den Staat gelandet. Ich finde, man kann daraus jetzt nicht schließen, dass das unmittelbar vom Verfassungsschutz Anfrag den Staat geschickt wurde. Da sind ja diverse andere Optionen denkbar, wie das gelaufen sein kann.
Also ich nehme an, das Gutachten wird natürlich seinen Weg irgendwie in das Ministerium gefunden haben, also Innenministerium. Wahrscheinlich zu Zeiten noch, wo Herr Dobrindt noch nicht das Sagen hatte, also wir haben einen anderen Regierungswechsel, dann wird es wahrscheinlich auch an bestimmte ausgewählte Innenpolitiker, Bundestagsabgeordnete gegangen sein. Könnte ja sein. Wenn die Gruppe groß genug ist, dann ist es ungefährlich, es zu leaken, weil man dann aus dem Leak nicht herausfinden kann, von wem es kam. Also das ist durchaus möglich, dass das Bundesamt nichts Verbotenes gemacht hat, sondern nur die Leute informiert hat, die man auch informieren darf. Und von dort aus hat es dann halt seinen weiteren Gang genommen. Trotzdem ist die Dramaturgie auffällig, weil, und das sollte man ganz sachlich, ohne jegliche Häme oder Bewertung betrachten, jetzt können sie nicht mal gegen die Stillhalteerklärung verstoßen, weil es ist ja schon geleakt.
Richtig. Absolut. Das war das Spannende an den Nachrichten. Das heißt, wir hatten zum einen die Meldung beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Da kann man ganz unaufgeregt bleiben, finde ich. Das haben wir eben sachlich eingeordnet. Dann hatten wir den Auszug mit diesen 17 Seiten aus dem Gutachten. Was ich insofern spannend finde, als die Reaktionen darauf jetzt nicht so überbordend waren, wie ich erwartet hatte. Weil es wurde mir unter jedes Video kommentiert, ich habe natürlich Bezug genommen auf die Presseerklärung des Bundesamts für Verfassungsschutz, das ist ja ein Geheimgutachten, Geheimgutachten, Geheimgutachten. Jetzt sind immerhin 17 Seiten da und die zeigen ganz deutlich, also der Anteil dessen, was von V-Leuten stammt, wie groß ist der? Es sind alles öffentlich zugängliche Dinge, die wir schon kennen.
Die kannten wir doch alle schon. Diese 17 Seiten, da dachten wir, okay, also ja, schön ist nochmal alles so zusammengeschrieben zu sehen, aber da ist doch nichts Neues. Neu gegenüber dem alten Gutachten schon, deshalb auch relevant, aber nicht unbekannt für uns. Also wenn man sagt, Beweise, mach Telegram auf, mach dein Twitter-Ex, was auch immer auf, alles, was da steht, kennt man schon. Und ehrlich gesagt, dass das verfassungswidriges Material ist oder verfassungsfeindliche Einstellung suggeriert, beweist, das haben wir auch schon gesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir ein Geheimnis draus gemacht hätten.
Nee, und wir haben es auch nicht gestern gesagt, sondern ich habe mal so ein bisschen geguckt, wir haben das vor über einem Jahr schon gesagt. Und wir haben in jeder Episode, die wir nachfolgend aufgenommen haben, wieder neue Beispiele gehabt. Mhm. Also es wurde ja einfach nur immer mehr. Was ich jetzt krass fand, es waren nur 17 Seiten und ich habe sie mir natürlich auch nochmal angeguckt. Das so komprimiert, verdichtet zu sehen, hatte selbst für mich, die sich ja dauernd damit beschäftigt, nochmal eine ganz andere Qualität. Wenn du das so am Stück zack, 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 das ist was anderes als zu wissen, ja, da war was auf Telegram, da war was auf Twitter, da war was, dann hat Alice Weidel dies gesagt, dann hat Höcke jenes gesagt. Ich finde das schon krass, wenn du es so untereinander verdichtet nochmal siehst. So.
Was ich auch bemerkenswert finde, wenn wir uns das alte Gutachten und vor allem das Urteil OVG in Nordrhein-Westfalen, Münster anschauen, dann waren die dort sehr stark im ersten Punkt, Menschenrechtsverletzung, Menschenwürde, Staatsbürger zweiter Klasse, Remigration, was ja auch ausreicht. Bei den Themen Demokratieprinzip und Rechtsstaatsprinzip gab es nicht so viel Material. Das war von der Masse her schon weniger. Und auch die Bewertung, auch da sagt das Gericht, naja, kann man so sehen. Also da, das war am ehesten nur die Stelle, die etwas schwächer war. Ich glaube, da legen sie nach. Und das liegt nicht am Gericht, sondern es liegt an der Partei, die natürlich in dem Punkt extrem nachgelegt hat, nämlich, dass sie das ganze System abschaffen wollen, dass sie ein anderes Demokratieverständnis haben, insbesondere was Minderheitenschutz betrifft, aber vor allem, was die rechtsstaatlichen Strukturen betrifft, die sie im Grunde genommen aufhebeln wollen. Und man konnte sich besser machen als Höcke, Mensch, jetzt bringen die durcheinander. Björn, der aus Thüringen, der den Mitarbeitern des Bundesverfassungsschutzes angedroht hat, mitgehangen, mitgefangen. So rum hat er es ausgedrückt, wo er ihnen im Grunde willkürliche Strafmaßnahmen ankündigt, unabhängig von eigenem persönlichen Schicksal. Also noch knapper kann man eigentlich nicht sagen, dass man vorhat, nach einer Machtergreifung durch willkürliche Bestrafung, unabhängig von persönlicher Schuld, Menschen zur Rechenschaft zu ziehen. Wow, er hat es gelöscht später.
Ja, aber ich finde das immer so ein bisschen kurzsichtig, weil das Internet vergisst nicht und ich weiß nicht, wie viele Screenshots ich davon gesehen habe. Naja, natürlich. Macht ja nichts. Und auf Landesebene gab es ja ähnliche Formulierungen auch schon. Ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, aber ich habe es mehrfach gelesen. Da war ja auch immer die Rede davon, dass im Bereich der Justiz dann erstmal gesäubert werden muss. Also das ist ja, auch das ist nichts Neues. Jetzt habe ich noch einen Punkt, bevor wir uns das Verfahren angucken, Chanyo. Und zwar, ich habe mich so ein bisschen gefreut, in unserer Episode AfD-Verbot, Erfolg garantiert, haben wir darüber gesprochen, etwas überspitzt natürlich, dass ein Verbotsantrag dazu führen könnte, dass sich die AfD redemokratisiert. Und was ist passiert? Ausgerechnet jemand, bei dem ich gar nicht damit gerechnet habe, hat sich jetzt gleich geäußert. Und zwar ausgerechnet Maximilian Krah.
Nicht zum ersten Mal, Steffi. Maxi Krah hatte vor einigen Wochen schon auf Twitter so einen Ballon steigen lassen im Sinne von, ey Leute, das mit Politik von rechts und Autochtonen und so weiter, das war zwar super im Wahlkampf, aber eigentlich ist das Quatsch, weil damit eröffnen wir, und er sagte ausdrücklich Verbotsantrag. Also Maxi Krah, mittlerweile Bundestagsabgeordneter, man könnte fast sagen, er hat es nicht mehr nötig, Wahlkampf zu machen, er ist ja schon da, wo er hin will, erkennt oder nimmt jetzt endlich an, dass das, was er die ganze Zeit erzählt und predigt, verfassungsfeindlich ist. Ja, und jetzt ist die Frage, kriegt man den Geist wieder in die Flasche zurück, die Geister, die man gerufen hat? Wird es überhaupt möglich sein? Aber sie versuchen es wenigstens. Und ob das erfolgreich ist oder nicht, weißt du was, das ist mir eigentlich egal. Also entweder sie sind erfolgreich, dann gratuliere ich ihnen. Ob man das einem Maxi Krah abnimmt, das können dann andere noch entscheiden. Oder es gelingt ihnen nicht, weil das ist die Nagelprobe. Was sagt seine Gefolgschaft darauf? Beim letzten Mal auch schon gesehen, dass sie das gar nicht lustig finden. Also die sagen, ey, Moment mal, Wir stehen doch für den völkischen Begriff. Wir unterscheiden, wir beschreiben und wir ziehen die notwendigen Folgen daraus. Wenn das jetzt verfassungsfeindlich sein soll, dann müssen wir diese Verfassung abschaffen. Oh, ups, habe ich jetzt gesagt, dass wir die Verfassung abschaffen wollen. Da sind manche Leute so tief im Kaninchenbau, die sind nicht so geschmeidig in ihrer Rhetorik, dass sie sich da anpassen können, wie ein Maximilian Krah. Die gehen das vielleicht nicht mit. Die Parteiführung vielleicht noch am ehesten. Chrupalla und Weidel, die schaffen auch die Rolle rückwärts. So wie eine Weidel sagt, dann heißt es jetzt halt Remigration. Sagt sie halt, dann heißt es jetzt nicht mehr Remigration. Dann heißt es jetzt, alle Staatsbürger sind gleich, so wie wir es schon im Programm geschrieben haben. Aber das nimmt man denen wahrscheinlich nicht mehr ab. Und die Anhänger der Partei könnten ihnen das übel nehmen. Das ist ja auch gerade das, worum es geht hier. Irreversible Schäden. Wenn man ständig hin und her wechselt, dann verprellt man vielleicht seine Wähler. Aber
absolut. Was ich spannend fand, war an der Äußerung von Maximilian Krah, dass er sagt, er hat ja, auch das kriege ich nicht ganz wörtlich hin, aber es war sinngemäß, die AfD müsse sich von ihrem völkischen Kern abspalten. Womit er ja sagt, die AfD hat offensichtlich einen völkisch-ideologischen Kern. Und ist das nicht etwas, was eigentlich ja vehement immer abgestritten wurde?
Ja, natürlich, sie haben es versucht. Das gibt's gar nicht. Später sagt man, es gibt es zwar, aber es ist, macht nicht die Linie aus. Und dieses Abspalten, das hat man gesehen mit der Jungen Alternative. Man hat es gesehen mit programmatischen Mitteln. Ich meine, da wirken so verschiedene Kräfte. Zum Beispiel dieser bayerische Beschluss von Greding zur Remigration. Damit haben sie natürlich alles immer im Arsch eingerissen, was sie versucht haben, an Kreide zu fressen. Aber das ist so der letzte Stand, wo wir gesagt haben, okay, wenn der Bundesvorstand jetzt die Bayern nicht zur Ordnung ruft, dann wird das nichts werden. Und die haben immer versucht, können wir uns so ein bisschen distanzieren, damit es nicht wehtut. Jetzt schickt man Maximilian Krah vor. Das wird nicht reichen. Und ehrlich gesagt, ich befürchte, dass das Momentum, was wir jetzt hier haben, durch diese Einstufung auch nicht ausreichen wird, um jetzt die AfD wieder demokratisch zu machen. Ich glaube, da bräuchte es schon noch die nächste Raketenstufe.
Das glaube ich auch, aber da kam genau zu diesem Punkt Maximilian Krah, vielleicht können wir das noch schnell zwischenschieben und beantworten, kam sehr häufig die Frage, ja, aber wenn doch jetzt strategisch zurückgerudert wird und deswegen ein Verbotsverfahren nicht erfolgreich wäre, was ist denn dann? Dann könnten die ja einfach wieder einen draufsetzen, es wäre alles verloren. Vielleicht könnte man dazu nochmal irgendwie ein bisschen drauf gucken. Ein bloßes Lippenbekenntnis würde ja das Bundesverfassungsgericht nicht überzeugen. Das muss ja durchaus einen gewissen Gehalt haben in sich. Es reicht ja nicht, dass Maxi Krah sagt, nee, doch nicht. Und dann sagt das Bundesverfassungsgericht, sollten wir ein Verbotsverfahren haben. Naja, also wenn Sie sagen, doch nicht, dann gut, dann nicht.
Weißt du, Steffi, man muss sich das nochmal vorstellen, so als so ein Haufen an Material, was da bei diesen Richtern in Karlsruhe auf dem Tisch liegt. Und es liegt auf dem Tisch das Material von 2024 und 2025. Und wenn dann jemand sagt, aber in 2026 haben wir das dann nicht mehr gesagt, das Zeug von 25, 24, 23 liegt da auch. Und da reicht es nicht aus, einfach etwas nicht mehr zu sagen, sondern dann muss schon in 2026 der Beleg sein, dass man all diese Leute rausgeschmissen haben, Baum und Krah und wie sie alle heißen und das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus, so sagen, du kannst nicht einfach jemanden einen Maulkorb anlegen, nur für den Europawahlkampf und sagen, jetzt ist alles gut, weil er steht nach wie vor. Und da geht es wieder mal um 21 Absatz 2. Es geht um die Perzeption der Anhänger. Wenn für einen normalen Anhänger die Partei immer noch für diese völkische Diskriminierung steht, dann ändert sich das nicht dadurch, dass man es nicht mehr betont hat in letzter Zeit. Das ändert man nur, wenn man wirklich reinen Tisch macht und auch klar macht, jemand, der mit diesem völkischen Kram kommt, der hat hier nichts zu suchen, wird sofort rausgeworfen. Und das meinen wir ernst. Und nicht nur, dass der einfach so diskret ein Schreiben bekommt, so wie eine Handreiche und sagt, bitte verwendet nicht mehr den Begriff Umvolkung. Also ich habe nicht gemerkt, dass die AfD sich aktiv um die Vermeidung dieser Begrifflichkeit bemüht oder sich davon distanziert. Nee, ganz im Gegenteil. Jeder Hinterbänkler sprüllt Umvolkung und die anderen lassen es vorne gewähren und sagen, ja, lass die Hinterbänkler mal schreien. Man kann uns das ja nicht zurechnen. Und das ist genau der Kern des Gutachtens, soweit ich vermute, dass jetzt diese Zurechnung erfolgt ist. Was auch klar ist, weil das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wenn Parteifunktionäre so etwas sagen, wird es direkt zugerechnet. Wenn Parteimitglieder es sagen und die distanzieren sich nach Kenntnisnahme dann nicht davon, dann wird es auch zugerechnet. Das ist ein ziemlich strenges Kriterium. Das ist klipp und klar beschrieben in der NPD, die Heimatentscheidung.
Genau. Und es reicht ja auch nicht, um zu etikettieren und einfach im Übrigen weiterzumachen. So, jetzt haben wir natürlich noch einen großen Punkt und zwar das Verfahren. Das Verfahren VG Köln. Klage- und Eilantrag. Und ja, es sind 195 Seiten. So, ich weiß, du hast es dir angeguckt. Ich habe es mir angeguckt. Und mein erster Eindruck war, ja, was schreibt ihr denn da bitte? Also, ich hätte jetzt für mich zusammengefasst, ganz grob, die Rechtsgrundlage hat gefehlt für die Einstufung. Überhaupt war das ganze Verhalten rechtswidrig. Und überhaupt. Das war jetzt so ein bisschen mein Eindruck, oder? Was sagst du?
Naja, aus anwaltlicher Perspektive, ich stelle mir gerade mal so vor, ich hätte diesen Auftrag, ne? So nach dem Motto, ob die Linkspartei oder die AfD mein Mandant wird, hängt davon ab, wer zuerst anruft. So ähnlich hat es Kollege Höcker ja auch schon mal ausgedrückt, ob Hitler oder Stalin anruft. Das kann man auch so sehen. Wenn ich diesen Auftrag hätte, dann hätte ich Mühe, weil womit soll ich denn überhaupt arbeiten? Wir haben ja nur die Pressemitteilung, die Einstufung. Aber wenn ich sage, kein Problem, wir kümmern uns darum, wir haben ja Monate Vorlauf, die wissen erst ja schon seit letztem Jahr, dass das kommen wird, dann schreibe ich erstmal schon mal 100 Seiten zusammen aus dem Material, was wir bisher haben, aus allgemeinen Betrachtungen, und dann kann ich natürlich die ganzen alten Gossenhauer nochmal aufwärmen, dass es keine Rechtsgrundlage gibt. Ehrlich gesagt, das Gericht schaut sich das an und sagt, kennen wir schon, haben wir schon mal entschieden, ist nicht so spannend, das Ding ist am Schluss, was neue Substanz betrifft, gar nicht so besonders reich. Das weiß auch, wissen auch die Kollegen, und die warten jetzt natürlich darauf, dass sie mehr Material von den aus dem Gutachten bekommen. Die werden sich auch darauf vorbereitet haben. Die wissen ja auch, was ihre Leute da gesagt haben, was da so die neuen Themen sein werden. Und dann erst wird es wirklich interessant.
Naja, und ich meine, das klingt jetzt wahnsinnig viel, 195 Seiten, Hand aufs Herz. Es sind sehr viele große Bilder dabei, Screenshots von Phoenix, von was weiß ich, aus dem Fernsehen, aus den sozialen Medien. Sehr viel Bildbeiträge wurden da nochmal, und da habe ich mich auch beim einen oder anderen gefragt, ja, okay, kennen wir alle, und was wollt ihr mir jetzt damit sagen? Also mich hat es jetzt nicht so richtig in der Sache überzeugt, bin ich ehrlich, ist aber auch nicht mein favorisiertes Rechtsgebiet, aber so ein bisschen hat man sich ja nun schon eingelesen. Ich fand es ganz spannend zu sagen, es gibt überhaupt keine Rechtsgrundlage für die Einstufung.
Ja.
Die hätte gar nicht erfolgen dürfen.
Und jetzt können wir ein bisschen abnörden mit 35 VW VfG, weil das ganze Ding ist kein Verwaltungsakt. Wunder. Das Ganze ist nur ein Realakt oder eine interne behördliche Einstufung. Und jetzt kann man sagen, auf welcher Seite willst du jetzt eigentlich argumentieren? Worauf willst du hinaus? Die AfD hat früher gesagt, das ist ein Verwaltungsakt, was dazu führt, dass man ihn anfechten kann mit einer Anfechtungsklage. Nachdem es aber kein Verwaltungsakt ist, kann man ihn gar nicht anfechten. Das Ding wird auch nicht rechtskräftig. Wir müssen auch nicht warten, bis es bestätigt wird, sondern wir haben hier eine Feststellungs- und Unterlassungsklage. Also die gehen nicht gegen die Einstufung als Verwaltungsakt vor, weil sie, ja, und jetzt wird es ein bisschen widersprüchlich. Früher sagten sie, es war ein Verwaltungsakt, um eine Anfechtungsklage zu machen. Jetzt sagen sie, es hat keine Rechtsgrundlage, weil es ja sozusagen nur was Behördeninternes ist. Ja, wenn es was Behördeninternes ist, dann kannst du dagegen auch nicht vorgehen, weil dass eine Behörde sich eine Meinung bilden kann und dass sie in irgendwelche Aktendeckel eine Einstufung vornehmen kann. Nun, das dürfte wohl vom Auftrag des Verfassungsschutzes gedeckt sein. Wobei, Steffi, ich glaube, du hast gesehen in der Argumentation, die gehen schon noch ein bisschen tiefer rein,
ja,
warum Rechtsgrundlage hier besonders gegeben sein muss, ne?
Ja.
Also der 16 regelt ja den Auftrag, die Öffentlichkeit aufzuklären und womöglich auch zu warnen. Und genau das macht der Verfassungsschatz ja im Augenblick, dass er seine Erkenntnisse mitteilt. Er wartet ganz schön lang damit. Also man könnte ja sagen, ihr seid die Letzten, die es gemerkt haben und sich nicht zu schade sind, es auch mitzuteilen. Bosetti hat eine lustige Folge dazu gemacht. Und jetzt kann man sich darüber streiten, darf eine Behörde das überhaupt? Und da kommen die alten Gassenhauer wieder mit Sachlichkeitsgebot und Neutralitätsgebot. Erstaunlich, dass sie das immer noch wieder versuchen, weil die Sachen sind schon längst entschieden. Aber man probiert es natürlich jedes Mal erneut. Ein Verfassungsschutz ist nicht zur Neutralität verpflichtet wie eine andere Behörde, sondern sie haben ausdrücklich ja den Auftrag, verfassungsfeindliche Bestrebungen schon im Ansatz zu erkennen und auch zu benennen. Und spätestens dann, wenn sie sich komplett sicher sind, dann ist es auch notwendig, darüber zu sprechen. Man konnte darüber streiten, ob ein Verdachtsfall benannt werden darf. Tatsächlich gibt es einige Landesverfassungsämter, die da etwas zurückhaltender sind, die keine Verdachtsfälle kennen und kommunizieren. Das ist der Grund, warum wir in vielen Bundesländern noch keine Einstufung haben oder die überhaupt nicht nach außen kommunizieren. Das ist in den Landesgesetzen unterschiedlich. Aber dieser Verfassungsschutz hat die Aufgabe zu informieren. Spätestens aber, wenn eine Gefahr mit der höchsten Alarmstufe, die sie ausgeben können, gegeben ist, müssen sie auch Bescheid sagen.
Ja, und das steht ja tatsächlich auch wörtlich im Gesetz drin. Und was ich aber auch ganz spannend fand, Sie sagen ja nicht nur, dass die Rechtsgrundlage fehlt, sondern Sie sagen ja dann auch, und das finde ich ganz spannend, ganz putzig, wenn du dich zurückerinnerst, die ganze Allgemeinheit hat ja immer gefordert, veröffentlicht das Gutachten, stuft jetzt endlich hoch, stuft jetzt endlich hoch. Dann wurde ja just mit dem Argument, vor der Wahl Neutralität und so, nicht veröffentlicht. Und das kam ja eigentlich der AfD, würde ich meinen, ganz recht. Es ist ja nicht so, dass die AfD Druck gemacht hat, gesagt hat, jetzt veröffentlicht mal das Gutachten, wir wollen mal sehen, was drinsteht. Und just das Abwarten, gestützt auf die Neutralität, wird jetzt hier in diesem Schriftsatz zum Vorwurf gemacht.
Ja, natürlich, so sind wir Anwälte. Wir machen es vom Vorwurf, wenn man es so macht. Und wenn man es anders macht, macht man es erst recht wieder zum Vorwurf. Betrachten wir es mal objektiv gesehen. Relevant ist zum Beispiel für den Nachteil einer Partei, ob gerade Wahlen dastehen. Wahlen sind tatsächlich irreversibel. Und da hat jetzt das Bundesamt gesagt, naja, wir nehmen den Nachteil für den Rechtsstaat hin, dass die AfD einfach mal unbeobachtet bzw. uneingeordnet an dieser Wahl teilnehmen kann, ohne dass wir was Böses für sie sagen. Und jetzt führt natürlich Kanzlei Höcker an, dass es doch so einige Wahlen gibt. Und ich hatte Mühe, tatsächlich welche zu finden. Ja, es gibt Kommunalwahlen irgendwo in welchen Bundesländern. Aber das ist gerade die wahlfreiste Zeit, die es überhaupt gibt. Also wenn es eine Zeit gibt, wo man so etwas platzieren darf, dann genau jetzt nach den großen Europa-Bundestags-Landtagswahlen. Weil in diesem Jahr sind keine großen Landtagswahlen mehr. Die nächsten, natürlich gibt es Landtagswahlen im nächsten Jahr. Also da ist genug Zeit, es zu verdauen, darüber zu diskutieren und sich Zeit zu nehmen. So gesehen jetzt im Nachhinein ist nachvollziehbar, dass Sie gesagt haben, hätten wir es jetzt im Januar rausgebracht oder zu Weihnachten, so wie wir es gefordert hatten, dann wäre natürlich erneut genauso ein Hängebeschluss ergangen, dass Sie nicht hätten drüber reden dürfen, es sei denn, es wäre vorher durchgestochen. Aber ich meine, wir sehen ja natürlich, dass das Rausbringen schon auch den Effekt hat. Auch wenn es dann eine Woche später wieder von der Internetseite getilgt wird und sagt, oho, wir sagen es nicht mehr. Wir wissen ja, was Sie gesagt haben. So blöd sind wir ja auch nicht. Aber das wäre... Und wir haben ja immer noch den Eilrechtsschutz anhängig. Wir haben ja jetzt nur die Stillhaltezusage, bis eine Entscheidung kommt über die einstweilige Anordnung nach 123 VWGO. Und da wird dann abgewogen werden, ob wir bis zu einer Hauptsache heraus wieder Ruhe ruhig stellen müssen oder nicht. Es kann allerdings sein, dass im einstweiligen Verfügungsverfahren die Entscheidung über die einstweilige Anordnung mit der Hauptsache zusammenfällt. Die kommen echt oft spät. Also das ist so ein Unding im Verwaltungsrecht, dass eilig nicht so richtig eilig ist, wenn es mal darum geht, ein Atomlager oder sowas oder einen Flughafen zu verhindern. Da ist der Eilrechtsschutz oft auch die Vorwegnahme. Aber in diesem Eilrechtsschutz geht es um die Frage, wie irreversibel sind die Nachteile, wie stark wirken die Anpassungseffekte. Und da ist auch total interessant, dass die AfD selbst ausführt, wie diese Einstufung auf Mitglieder wirkt.
Ja, ja, das fand ich auch ganz interessant. Und das ist ja auch mit eins der Argumente, dass quasi die Einstufung quasi fast schon wirkt wie ein Verbotsverfahren.
Aber nur fast, nämlich tatsächlich, dass diejenigen, die zum Beispiel noch um ihr Einkommen oder ihre Pensionen fürchten, sich überlegen, ob sie in diesem Staat, bei dem rechtsstaatliche Grundsätze und freiheitlich-demokratische Grundordnung eine Rolle spielen, eintreten sollen aktiv für eine verfassungsfeindliche Partei. Das kann man sich überlegen. Man kann zum Schluss kommen, vielleicht lieber doch nicht. Und das findet die AfD natürlich ungerecht, wenn ihr Markenkern, nicht offiziell erklärt, aber zugeschrieben, Verfassungsfeindlichkeit ist, dann ist das nicht so attraktiv für manche Leute. Überraschung.
Ja, das ist nicht so attraktiv für manche Leute. Darum geht es ja so ein bisschen im Ansatz hier dann auch. Da wird ja auch noch dazu ausgeführt, keine aktive kämpferische Haltung, dann wird wieder abgestellt auf Meinungsfreiheit. Was ich mich jetzt gerade frage, torpediert nicht eine Äußerung wie die von Maximilian Krade ein Stück weit auch diese Schriftsatz?
Also ich glaube, wir sehen das ganz oft, dass das, was in der Vergangenheit geschrieben wurde, natürlich ihnen vorgehalten würde. Zum Beispiel, wir hatten ja neulich die Handreichungen uns angeschaut, wo die AfD-Juristen selbst gewarnt haben, tut das nicht, ansonsten seid ihr verfassungsfeindlich. Jetzt haben sie genau das gemacht und jetzt werden sie natürlich auch als verfassungsfeindlich eingestuft und müssten jetzt sagen, gilt aber doch nicht so. Also ich meine, wir haben gesagt, ihr wusstet doch selbst, wenn ihr von der Umvolkung sprecht, wenn ihr von Bevölkerungsaustausch sprecht und so weiter und eine Diskriminierung machen wollt, dass das dazu führt. Ich meine, die Maßstäbe sind ja nicht neu ausgedacht worden, sondern die waren vorher auch bekannt. Und die AfD hatte selbst Kenntnis dafür, dass die rechtliche Einschätzung so ist. Jetzt können sie nur noch sagen, das haben wir damals halt falsch gesehen, heute sind wir der Meinung, dass das alles noch okay sein muss. wird nicht richtig nützlich sein. Aber es geht ja auch nicht darum, ob sie vorsätzlich gehandelt haben, sondern es geht ganz klar darum, ist das, was sie die letzten Monate, Jahre verbreitet haben, die Tendenz, die auch die Parteispitze angenommen hat, verfassungsfeindlich und es ist ein aktives Ausgehen. Und die aktivkämpferische Haltung, die jetzt für die Einstufung hier beim Verfassungsschutz gar nicht wichtig ist, sondern fürs Verbotsverfahren, das wird der entscheidende Punkt sein. Und da ist interessant, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, im Spiegel gestern hat der Innenminister von Sachsen einen neuen Maßstab aufgemacht. Der hat nämlich behauptet, aggressiv-kämpferische Haltung bräuchte Gewaltanwendung. Und das hat es noch nie gegeben. Also seit der DKP-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gesagt, aggressiv-kämpferisch ist das planvolle Vorgehen. Nicht das Spontane, sondern dass da ein Gesamtplan dahinter steht. Und der CDU-Innenminister macht daraus eine Gewaltbereitschaft als Voraussetzung und sagt dann, hey, das haben die noch nicht, deswegen werden die nicht verboten. Und das finde ich wirklich fahrlässig.
Das finde ich A, an den Haaren herbeigezogen und B, finde ich's fahrlässig. Ja, aber das, glaube ich, wird man entsprechend auch einordnen können. Jetzt ist, was ich noch spannend finde, natürlich hast du es gesehen, aber ich fand es ziemlich crazy, dass auch damit argumentiert wird, dass dieses ganze Verhalten und die Einstufung dazu führt, dass Deutschland weltweit an Ansehen verliert. Das fand ich ganz putzig. Und als Quelle dafür, als Beleg dafür, wurden zitiert ausgerechnet Vance und Rubio.
Ja. Ist das die gleiche AfD, die kurz zuvor gesagt hatten, wir sind ein Vasallenstaat von Amerika und lassen uns alle nur von den Amerikanern diktieren, was wir machen? Ja, man könnte es einfach so stehen lassen als ein Argument, was bestenfalls nicht wirkt oder ansonsten in die andere Richtung. Es gibt wahrscheinlich einige Leute, die sagen, es ist gerade ein Qualitätsmerkmal, wenn man das macht, das, was Trump und Vance nicht gefällt. Aber sei es drum, es ist amüsant, aber vielleicht ist das in deren Welt so, dass sie wirklich sagen, wenn Trump und Vance uns nicht gut finden, dann ist das schlecht für Deutschland. Wir sollten ihnen mehr gefallen und mehr AfD wagen.
Ja, fand ich ein bisschen interessant. Habe ich übrigens kürzlich auch auf LinkedIn mir den Spaß gemacht, da habe ich mal aktuellen Beitrag oder Vortrag quasi von der AfD gegenübergestellt, einem, der schon ein bisschen älter ist, mit Bildern aus der Presse. Und da gab es noch diese ganzen Anti-Amerika-Transparente. Und ich habe mich gefragt, haben die jetzt eine Lagerbox angemietet, lagern das alles zwischen? Oder was macht man jetzt damit, wo man doch jetzt gerade so im Wahlkampf oder seit dem Wahlkampf so pro Amerika war? Gut, kann man einfach so stehen lassen. De facto, es sind jetzt 195 Seiten. Mich hat es nicht so richtig überzeugt. Es ist aber auch nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden. Es wird ganz spannend, wie das VG Köln das sieht. Hat es dich überzeugt?
Naja, ich konnte zum Glück relativ schnell drüber hinweglesen, weil ich sagte, das kenne ich aus den vorherigen Verfahren schon. Und das ist ja nicht überraschend, weil die kennen das Gutachten nicht. Das wird sicherlich nochmal kommen, wobei nicht alle Schriftsätze öffentlich ausgetauscht werden. Die spannenden Fragen sind doch, ob das neue Material seit 2021 neu, also in Anführungszeichen, im Hinblick auf Zurechnung zur Gesamtpartei und im Hinblick auf ein künftiges Verbotsverfahren was hergeben und ob die Gerichte sich dazu positionieren. Aber eigentlich ist das hier ein Nebenkriegsschauplatz. Die machen eine Feststellungsklage, die können morgen eine nächste Feststellungsklage machen. Es ist nicht so, dass die Einstufung damit unwirksam ist oder suspendiert wird oder dergleichen, auch wenn das jetzt hier im Augenblick so aussieht. Wir haben zwar jetzt Gelegenheit, dass ein paar Gerichte noch was dazu sagen. Wir dürfen aber jetzt nicht uns zurücklehnen und sagen, lass uns mal abwarten, was VG, OVG und Bundesverwaltungsgericht dazu sagen. Wir hängen ja noch mit den anderen Nichtzulassungsrevisionen beim OVG Bundesverwaltungsgericht mit den vorherigen Einstufungen. Wenn wir darauf warten, bis das alles rechtskräftig abgeschlossen ist, dann vergehen noch 10, 20 Jahre. Also das geht halt nicht schneller. Die Politik muss jetzt überlegen, ob sie von ihrer Befugnis, dieses Verfahren auf den Weg zu machen, Gebrauch machen will oder nicht. Und ich glaube, der Punkt, dass das eine nun ja Anpassungswirkung hat auf die Partei, das sehen wir schon jetzt. Und diesen Effekt könnte man natürlich auch erstmal auskosten, austesten, gucken, was so passiert. Aber da tritt wahrscheinlich auch eine Gewöhnung ein. Am Schluss muss man irgendwann ernst machen damit, weil das Parteienprivileg gilt so lange, wie eine Partei als rechtmäßig gilt, solange sie nicht verboten ist.
Ja, da habe ich aber auch drüber nachgedacht, welche Auswirkungen das jetzt hat, so auf die Dynamik in Berlin. Und mein erster Gedanke war, naja, jetzt haben wir wieder einen Eilantrag und eine Klage. Da werden einige doch drüber nachdenken, zu sagen, ja, lass das mal abwarten. So, ich glaube aber auch, wenn du das jedes Mal als Entscheidungsgrundlage machst, ob noch irgendwo irgendwas anhängig ist, dann wird es nie irgendwas geben, weil es wird immer irgendein Verfahren geben, das neu anhängig gemacht wird. Und was ganz interessant ist, Da kann man dann auch nochmal drauf gucken, wie sich es entwickelt. Es wird hier ja, ich glaube auf 100 Seite 94, ganz zum Schluss auch noch Beiziehung und Einsicht in die Verwaltungsvorgänge nicht gefordert, sondern es wird darum gebeten, vollständige und ungeschwärzte Verwaltungsvorgänge beizuziehen und Gelegenheit zur Einsicht und Stellungnahme zu geben. Bin ich mal gespannt.
Ja, mal sehen, ob da überhaupt was ist, was da interessant ist, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das Bundesamt sich gedacht hat, lass uns mal mit öffentlich verfügbaren Aussagen auskommen. Ob da tatsächlich noch welche darüber hinaus sind, ehrlich gesagt, dann hätte es vermutlich eine höhere Einstufung gegeben als geheim oder streng geheim und nicht einfach nur für den Dienst gebraucht Verschlusssache. Also wenn hier V-Leute wirklich relevante Informationen hätten preisgegeben, beigesteuert. Es gibt natürlich die Möglichkeit 99 VWGO in Kameraverfahren, dass man also auf diese Weise Verwaltungsakte einsieht, könnte dazu führen oder auch nicht. Aber wir werden bestimmt demnächst mehr über dieses Gutachten erfahren und es haben ja einige Pressevertreter Einsicht genommen, sagten, es klingt so, als wenn die vorbeigekommen, durften mal durchgucken und sich mal Notizen machen. Die haben das Ding auf ihren Computern. Das Ding liegt vor. Die lesen diese 1100 Seiten und irgendwann werden wir es auch lesen. Also, dass da Transparenz hergestellt werden sollte, ist klar. Natürlich gibt es auch behördliche Vorschriften, dass man natürlich solche Sachen nicht einfach herausgibt als Pressemitteilung. Würde man das machen, würde die AfD natürlich sofort dagegen vorgehen. So gesehen kann man sich ein bisschen fragen, was denn jetzt eigentlich? Wollt ihr eine Veröffentlichung? Veröffentlicht ihr es selbst oder gebt ihr die Befugnis für das Bundesamt, es herauszugeben? Dann müssen sie aber auch alle anderen Beteiligten dazu fragen. Also kann die AfD dann auch für alle ihre Mitglieder sprechen? Da hält sich die Behörde halt erst einmal an gesetzliche Vorschriften.
Ja, ist ja auch absolut richtig so. Ich tippe auf Frag den Staat.
Durchaus möglich. Also ich glaube, die wissen alle, was ihre Aufgaben sind. Und Frag den Staat wird natürlich alles versuchen, dort, wo Informationen sind, sie auch raussuchen. Gut so. Und dafür haben wir ja auch das IFG.
Absolut. Finde ich sowieso immer, sind sehr engagiert und ja auch immer sehr schnell mit dem Veröffentlichen von Informationen. So, was glaubst du? Wie schnell ist das VG Köln?
Das wird dauern. Also es gibt einige Anhaltspunkte dafür, dass sie schneller sind als letzten Mal, aber es hat ja auch lange gedauert. Das heißt, ich glaube, das kommt irgendwann überraschend und die werden trotzdem neue Sachen beurteilen, weil kein Gericht will sich in dieser Sache den Vorwurf machen, flüchtig oder vorschnell entschieden zu haben, selbst wenn es eine Eilsache ist. Die machen sich lieber den Vorwurf, dass sie zu lange gebraucht haben. Und das ist leider natürlich auch ein bisschen Kalkül der AfD. Sie nehmen damit Tempo aus dem Spiel. Sie werfen den Ball einfach ins Aus, Timeout, lasst uns mal drüber nachdenken. Und das passiert jetzt auch. Und das bedeutet, dass wir halt wieder am Zug sind. Also wir können jetzt nicht einfach aufs Amt warten. Wir müssen mit dem Material, was jetzt langsam raussickert, uns Gedanken machen, es bewerten, gucken, haben wir diese Zurechnung erstens und haben wir die aggressiv-kämpferische, planmäßige Haltung der Partei. Dann können wir auch bessere Aussagen dafür machen, wie ein Verbotsverfahren ausgehen würde.
Ja, glaube ich auch. Und ich fand es sehr wichtig, das jetzt nochmal einzuordnen und vielleicht zum Schluss nochmal so zur Klarstellung. Diese Stillhaltevereinbarung, die ist ganz normal. Das ist nichts, was jetzt Panik verursachen sollte oder verunsichern. Das sagt auch über den Inhalt der Einstufung letztlich gar nichts aus und führt auch nicht dazu, wie du es gesagt hast, dass die Einstufung aus der Welt ist. Die ist noch da, die existiert noch. Wir sprechen nur gerade nicht mehr drüber. Aber sie ist da und wir wissen alle, dass sie da ist.
Die Einstufung ist ja ein behördeninterner Vorgang, der wurde nicht rückgängig gemacht. Das Einzige, wozu sie sich verpflichtet haben, ist sagen, oh, dann reden wir halt nicht mehr drüber. Müssen wir ja auch nicht, weil die anderen reden darüber, dass diese Einstufung so vorgenommen wurde. Das ist alles, also im Grunde Pillepalle, aber natürlich für die AfD jetzt erst einmal sieht es so aus, als wäre das ein großer Erfolg. In der Sache sind wir halt jetzt mal auf uns gestellt und müssen uns daran erinnern, dass diese Einstufung stattgefunden hat und lesen dann das Gutachten.
Ja, und deswegen fand ich die Einordnung so wichtig, weil es gab natürlich schon die erste öffentliche Stellungnahme dazu, natürlich vom Gespann, wie zu erwarten. Und das wurde schon in die Richtung eingeordnet. Der erste wichtige Schritt in die richtige Richtung sei damit getan. Nee, okay. Gar nicht. Deswegen glaube ich, war es ganz gut. Chanyo, ich danke dir, dass du wieder so spontan Zeit hattest. Und ich könnte mich wieder dran gewöhnen. Wir hatten ja 2024 schon mal so eine Phase. Da haben wir uns ja alle paar Tage getroffen. Ja. Ich habe das wirklich vermisst. Und jetzt haben wir das wieder so ein bisschen zurück.
Okay, Steffi.
Ich danke dir. Bis dahin.
Nach Landau oder wo das war? In der Pfalz?
Landau in der Pfalz. Genau. Bis dann. Ciao.
Tschüss.